Ich finde, das Erfrischende bei Kindern ist ja immer, dass die eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe sind, eine sehr ehrliche Zielgruppe auch, wenn es um Feedback geht. Aber gleichzeitig sind sie auch total unvoreingenommen, wenn sie sich was anschauen. Also Kinder gehen ja nicht mit der Haltung rein und sagen, oh, das ist jetzt mit KI gemacht, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut aussehen, sondern die setzen sich halt erstmal hin, schauen sich's an und dann bewerten sie das, was sie sehen, einfach ganz unvoreingenommen, egal jetzt mit welchem Tool es gemacht worden ist.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Isabel Galfe. Isabel arbeitet als Family Entertainment Produzentin und AI Content Spezialistin bei Storybook Studios, einer Schwesterfirma der 2011 von Matthias Schweighöfer gegründeten Filmproduktionsgesellschaft Pantaleon Films. Sie ist also auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Filmproduktion spezialisiert und hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen die weltweit erste komplett KI-generierte Animationsserie für Kinder entwickelt. Die Pilotfolge von Space Vets wurde letztes Jahr veröffentlicht und hat zumindest unter Kindermedienschaffenden durchaus für Aufsehen gesorgt. Wenn ihr euch ein bisschen mit Animationsfilmen auskennt, dann wisst ihr, was für ein Meilenstein die Produktion eines Animationsfilms mit künstlicher Intelligenz ist. Vermutlich ist für die meisten von uns aber auch unstrittig, dass mit der Nutzung von KI, gerade im Kontext von Kindermedien, eine besonders große Verantwortung einhergeht. Deshalb ging es im Gespräch mit Isabel viel um das Thema Verantwortung, vor allem gegenüber der Zielgruppe, aber auch gegenüber den Menschen in den Kreativberufen. Das übergeordnete Anliegen von Storybook Studios hat mich aber natürlich ebenso interessiert. Denn eine Firma, die sich auf die Herstellung von KI-generierten Filmen spezialisiert, tut das sicher nicht nur aus der Freude am Umgang mit der neuen Technologie. Welche Idee steckt also hinter der Gründung von Storybook Studios? Wie ernst ist es Isabel und ihrem Team mit der Herstellung von Kindermedien angeboten? Und wie blickt eine AI-Content-Spezialistin auf die Zukunft der Filmproduktion insgesamt? All das und noch vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge von Wieso, Weshalb, Warum mit Isabel Galfe von Storybook Studios. Viel Spaß! Isabel, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Da freue ich mich auch drüber und ich hoffe, dass wir das auch noch nach diesem Gespräch sagen. Wir haben nämlich einfach ein echt kompliziertes Thema, finde ich, oder zumindest ein sehr gewichtiges Thema. Wir beide sprechen nämlich heute über KI-generierte Kindermedien. Und ich habe lange nach einer guten Einstiegsfrage für dieses Gespräch überlegt und habe mir jetzt gedacht, ich erdreiste mich einfach mal mit der vielleicht kniffligsten Frage des ganzen Gesprächs direkt einzusteigen, wenn es doch um KI und Kindermedien geht. Könntest du einem Kind KI erklären?
Ich glaube, ich würde immer sagen, dass es eine Technik ist, die auf Daten basiert und damit trainiert wurde. Also der wurden ganz viele Inhalte gegeben, von denen sie gelernt hat. Und jetzt kann man die eben Fragen stellen oder sie Bilder erstellen lassen. Und darauf gibt sie einem dann Antworten, aber eben auch nur auf dem, was sie gelernt hat.
Mhm. Ja, es ist gar nicht so einfach, glaube ich, ne?
Ja, es ist mega schwierig. Ich habe bestimmt auch ein paar Aspekte vergessen.
Naja, das sollte ich jetzt auch gar nicht in die Enge führen oder so, sondern ist vielleicht ein guter Einstieg, um sich mal Gedanken darüber zu machen, mit welcher Technologie es wir denn hier eigentlich zu tun haben. Wir gehen ja im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen tiefer darauf ein. Aber vielen Dank, dass du den Start schon mal mitgemacht hast. Ich spreche am Anfang meiner Podcast-Folgen mit meinen Gästen immer ganz gerne ein bisschen über ihre persönliche Medienbiografie. Das möchte ich auch mit dir ganz gerne machen, um mal ein bisschen mehr ein Gespür dafür zu bekommen, aus welcher Richtung du dich denn eigentlich diesem Thema Kindermedien so genähert hast. Und wir machen das, indem wir wirklich einfach erstmal in deine eigene Kindheit zurückspringen und uns mal ein bisschen damit beschäftigen, mit welchen Medienformaten du dich denn selbst als Kind eigentlich so beschäftigt hast. Also was hat dich da so fasziniert? Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gerne. Also als Kind habe ich super viel vorgelesen bekommen, tatsächlich von meiner Mama. Es gab immer jeden Abend ein Bilderbuch, was vor dem Einschlafen gelesen worden ist. Und ich habe auch noch 3 Schwestern, von denen her haben wir das immer alle zusammen gemacht. Und dadurch habe ich dann auch später total gerne gelesen. Auch wenn es ums Fernsehen ging, saßen wir immer alle zusammen vorm Fernseher. Und ich muss sagen, genauso wie mich die Inhalte geprägt haben, die wir geschaut haben, war es aber auch dieses, wir schauen gemeinsam was zusammen. Und das ist ein Erlebnis, was mich bis heute noch so viel fasziniert. Und weshalb ich auch heute so gerne Kinder- und Familienfilme oder Serien mache, weil ich genau diese Momente auch für andere Familien schaffen möchte. Und auf jeden Fall war der Sandmann bei uns Pflichtprogramm, wenn es ums Fernsehen ging. Jeden Abend lief er und wir saßen mit einem Obst- und Gemüseteller vorm Fernseher und haben ihn angeschaut und auch die Sendungen, die davor liefen. Auch sonst recht öffentlich-rechtliches Fernsehen, Löwenzahn, Siebenstein, viel Wissen auch, wie Wissen macht A und ähnliches. Ja, das waren so die Inhalte, mit denen ich aufgewachsen bin.
In der Medienpädagogik wird immer gerne nach den Heldinnenfiguren, Medienheldinnen gefragt, die man in seiner eigenen Kindheit vielleicht so hatte. Traust du dir das zu, da eine Figur vielleicht herauszuheben, von der du sagen würdest, die hat dich in besonderer Weise irgendwie geprägt?
Also ich weiß nur, als ich noch ganz klein war, also Kindergarten und davor, war ich ein riesiger Winnie-Pooh-Fan. Und da hatte ich wirklich alles von Winnie-Pooh, also Bettwäsche, Klamotten bis wirklich zur Unterwäsche, alles war Winnie-Pooh. Und ich fand ihn irgendwie super toll, weil er so gemütlich war und nett war und seine Freunde hatte. Das war so der Held, den ich, sage mal, als kleines Kind hatte. Und danach kam aber keine Figur mehr, wo ich sagen würde, okay, da war ich so ein Fan, dass ich den ganzen Merch davon hatte.
Okay. Und gab es, letzte Frage vielleicht nochmal so dazu, so rückblickend irgendein, wie soll ich sagen, so eine Art einschneidendes Medienereignis, das dir so in besonderer Erinnerung geblieben ist, das du als Kind so erlebt hast? Manche sagen dann so den ersten Kinobesuch oder so, ne? Oder ein ganz besonderes Buch, das einen besonders geprägt hat. Gab es sowas bei dir?
Spontan fällt mir nichts ein, weil mein erstes Kinoerlebnis war eher ein bisschen negativ geprägt.
Okay, ja, kann ja auch einschneidend sein. Also.
Aber ich gehe heute trotzdem gerne ins Kino und schaue mir auch super gerne Filme an, aber damals war mir der Film einfach ein bisschen zu gruselig.
Ist das zu persönlich, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, warum das so negativ geprägt war, oder erzählst du das?
Nein, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war damals noch klein und bin mit meiner großen Schwester zusammen in die Monster-AG gegangen. Und in der Monster-AG gibt es eine Szene, relativ am Anfang, wo ein Monster so eine Socke am Rücken kleben hat und dann müssen ihm die Haare abrasiert werden, weil er kontaminiert ist. Und ich fand es so schlimm, die Vorstellung, dass ihm jetzt die Haare abrasiert werden, dass ich total weinen musste und das total furchtbar fand. Und wir dann aus dem Kino rausgehen mussten und auch meine Schwester leider den Film nicht mehr zu Ende schauen durfte.
Oha. Ja, worauf Kinder so empfindsam reagieren, ne? Da steckt man nicht unbedingt immer drin.
Ja, also es ging gar nicht um die Monster, es ging nur ums Rasieren.
Ja, ist schön. Ja, vielen Dank, dass du das schon mal mit uns geteilt hast. Wir springen mal ein bisschen weiter in deiner Biografie und gucken noch mal ein bisschen drauf, wie du denn beruflich dort gelandet bist, wo du heute bist. Du hast Film und Fernsehen an der Hochschule Makromedia in München studiert. Und die erste Frage, die mich dann in dem Kontext natürlich immer interessiert, ist, welche Rolle Kindermedien oder auch KI-Anwendungen in deinem Studium eigentlich schon gespielt haben. Also haben sie eine Rolle gespielt oder vielleicht auch gar nicht so sehr?
Also KI hat tatsächlich gar keine Rolle gespielt. Da hatte ich wirklich gar keine Berührungspunkte während dem Studium. Bei Kindermedien war es so, dass ich mich schon immer dafür interessiert hatte und es auch so toll fand, eben wegen meiner eigenen Familie, dass ich, wenn wir eigene Projekte gemacht haben, schon auch gerne immer drauf geschaut habe, dass Projekte entweder für Kinder sind oder für Familien.
Du bist dann nach dem Studium für ein Volontariat erstmal zu Pantaleon Films gegangen und bist dann direkt danach auch quasi als Juniorproduzentin dort geblieben und da eingestiegen. Genau. Hast bei verschiedenen Projekten mitgearbeitet, die Sky-Serie Unwanted oder auch den Amazon Prime-Film Der Tiger zum Beispiel, sind so Produktionen, an denen du beteiligt warst. Aber die viel spannendere Rolle ist die, in der du nämlich heute steckst und das auch schon seit einem guten Jahr jetzt ungefähr, nein, seit fast 2 Jahren schon, bist du Family Entertainment Producerin und AI-Content-Spezialistin bei Storybook Studios. Also du bist sehr direkt befasst mit Kinder-Content und Family-Entertainment-Content und da interessiert mich natürlich jetzt schon nochmal etwas dezidierter die Frage, woher die Faszination für diesen spezifischen Bereich kommt oder wie du da konkret eigentlich reingerutscht bist. Gab es das vorher schon, diese Abteilung, oder ist die mit dir neu gegründet worden?
Also ich habe schon bei Pantaleon Films immer gerne so Familienstoffe und Kinderstoffe mal in den Ring geworfen, auch wenn das nicht unser Fokus war. Und dann wurde als Schwesterfirma die Storybook Studios gegründet. Ich muss aber sagen, wir sitzen alle im gleichen Büro, also es ist ein sehr enger Austausch und ein sehr enges Miteinander auch. Und bei Storybook Studios kam dann das Projekt Space Vets auf, was ja für Kinder ist. Und deswegen wurde ich dann angefragt, ob ich nicht das Projekt betreuen möchte als Producerin und bin dann so quasi auch in den Storybook Studios und KI-Bereich reingeraten über das Projekt und arbeite jetzt da auch an Kinder- und Family-Content.
Wenn ihr euch da so viel mit KI oder AI, künstlicher Intelligenz eben beschäftigt, frage ich mich, wie technikaffin muss man denn eigentlich als AI-Spezialistin in eurem Bereich so sein? Also hast du da schon tatsächlich konkret Erfahrungen mitgebracht? Aus dem Studium ja offenbar nicht so viel, hast du eben schon gesagt. Oder gab es andersrum dann eben auch Wissen und Kompetenzen, die du dir in dieser Rolle erstmal ganz neu aneignen musstest? Wie nähert man sich diesem ganz neuen Arbeitsfeld?
Also ich muss sagen, ich hatte keinerlei KI-Kompetenzen davor. Ich verstehe auch jeden, der erstmal skeptisch darüber ist, weil ich glaube, ich war in der gleichen Position und dachte mir so, okay, was ist jetzt dieses KI und was soll ich jetzt damit machen? Und ich musste mir dann viel selber beibringen. Natürlich haben mir die Kollegen auch viel erklärt. Und ich denke, es ist sehr stark abhängig, in welchem Bereich von KI man arbeitet. Ich bin jetzt eher im Producing-Bereich. Da haben sich natürlich jetzt ein paar Dinge geändert, dass man sagt, oh, ich kann nach anderen Stoffen suchen. Und klar, die Produktion funktioniert anders. Da muss man jetzt ein bisschen neu denken und das ein bisschen neu aufstellen. Meine Kollegen sind aber zum Beispiel auch viel direkt im technischen Workflow-Bereich. Also die haben nochmal viel stärkeres Wissen natürlich, was KI angeht und das Ganze Programmieren und ähnliches. Da bin ich jetzt nicht so tief drin, sondern ich bin immer noch eher beim Storytelling und Producing.
Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal vielleicht gemeinsam nochmal an, bevor wir gleich natürlich dann auch über die Space Vets mal sprechen, weil das ist ja, wenn man so will, ein bisschen das Flaggschiff in diesem KI-generierten Kindermedienbereich, das ihr erstellt habt. Sollten wir nochmal über Storybook Studios sprechen und so grundsätzlich die Idee, die hinter dieser Firma steckt. Wir haben es gerade schon mal gesagt, das ist eine Schwesterfirma von Pantaleon Films. Also durchaus ein großes Produktionsstudio, das ja schon sehr viel Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit großen Playern hat. Und ich habe auf der Webseite von Storybook Studios gelesen, den Claim Tech Unleashing Imagination. Technik beflügelt die Fantasie, ja, wenn man es übersetzen wollte. In diesem Motto habe ich so für mich gedacht, da steckt ja schon erstmal eine sehr technikfreundliche und vielleicht auch so ein bisschen eine experimentierfreudige Haltung. Vielleicht interpretiere ich das aber auch gar nicht so richtig. Deswegen würde mich schon nochmal aus deiner Position heraus interessieren, wie ihr euch als Produktionsfirma zu den technologischen Entwicklungen der Gegenwart eigentlich positioniert. Speziell natürlich mit dem Blick auf KI, aber vielleicht auch noch ein bisschen grundsätzlicher. Wo steht ihr da?
Ja, also vielleicht kurz zur Entstehung der Firma. Wir kommen alle aus der Medienbranche oder Filmbranche und meine Kollegen waren auch damals bei Pantaleon Films beziehungsweise bei uns im Büro. Und da kam das Thema KI einfach schon in der Branche auf und die haben gedacht, okay, lass mal ein bisschen rumexperimentieren, was schon möglich ist. Das war vor ungefähr 2,5 Jahren. Und man hat damals schon festgestellt, okay, es ist schon ganz schön viel mit KI möglich und es wird ab jetzt nur besser werden. Und daraufhin haben die einen Businessplan entwickelt und daraus ist dann tatsächlich die Firma entstanden, mit dem Hintergedanke, dass wir natürlich gemerkt haben, okay, es wird immer schwieriger, unsere Projekte zu finanzieren, gerade auch wenn es genrelastigere Projekte sind oder wirklich große Projekte, die irgendwie in die fantastische Richtung gehen. Und da hat man natürlich in KI die Möglichkeit gesehen, dass man jetzt diese Projekte realisieren kann, die davor einfach zu aufwendig oder auch zu teuer waren. Und das ist so ein bisschen auch dieser Hintergedanke der Firma, dass man das jetzt wirklich ermöglichen kann und gerade Geschichten erzählen kann und das auch dieses Unleashing Imagination Sachen, die man sich einfach davor nicht vorstellen konnte, dass wir die aus Deutschland machen, dass wir die eben jetzt machen können.
Technologiegetriebene Kreativität, ne, ist so ein Begriff, der an anderer Stelle auch mal auftauchte. Das fand ich ganz interessant, weil das bringt es vielleicht so ganz gut auf einen Nenner, oder? Worum es euch zumindest bei Storybook Studios jetzt da so geht.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, wir wollen halt als FilmemacherInnen schon vorne mit dabei sein, wenn man sagt, okay, wie wird KI unsere Branche verändern, dass wir das mitbestimmen können und wirklich schauen können, wo ist es sinnvoll, KI einzusetzen, wo ist es wirklich eine Hilfe und wo macht es keinen Sinn.
Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr euch selber so ein bisschen als so eine Art Experimentierlabor im Grunde genommen versteht. Ja? Heißt das im Umkehrschluss, dass es euch Stand heute erstmal noch gar nicht um die Realisierung marktreifer Produktion geht, sondern wirklich einfach erstmal nur um das kreative Experimentieren mit dieser Technologie? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Also ich glaube, dadurch, dass wir in so einer Pionierposition sind, gehört Experimentieren einfach mit dazu, weil es gibt diese Workflows noch nicht, wo man sagt, okay, damit machen wir jetzt das Projekt oder dieses Projekt oder den Shot. Und deswegen sind wir auf jeden Fall super viel am Experimentieren, denn jedes neue Projekt, sei es in Animation oder im Realfilm-Look, braucht immer neue Workflows. Gleichzeitig schauen wir aber natürlich, dass man schon auch marktreife Produktionen zeitnah herstellen kann. Und probieren da eben viel aus, um auch zu gucken, okay, wo macht es am meisten Sinn. Die größte Challenge gerade ist nämlich noch, dass sich die Tools eigentlich so schnell entwickeln, dass wenn man gerade längere Projekte macht, weiß man ganz genau, okay, beim letzten Shot ist die Technik schon so viel weiter, dass man eigentlich die ersten Shots schon wieder neu machen müsste, damit alles zusammenpasst und auch die beste Qualität hat. Und deswegen fokussieren wir uns gerade so ein bisschen auch auf kürzere Projekte, um da einfach auszutesten, wo macht es am meisten Sinn, wo hat es auch den meisten Effekt, um daraus dann größere Projekte entwickeln zu können.
Mhm. Wenn du gerade schon von Tools sprichst, also irgendwie arbeiten wir ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger viel auch schon selbst mit KI in unterschiedlichsten Bereichen und so Sachen wie ChatGPT oder Midjourney oder so, die kennen wir alle auch inzwischen. Sind das die Tools, mit denen ihr auch arbeitet oder gibt es da nochmal ganz andere, die jetzt in der Filmbranche nochmal viel spezifischer sind?
Also wir arbeiten wirklich mit ganz vielen Tools und auch wie du sagst, ChatGPT, Midjourney gehört auf jeden Fall zu den täglichen Tools mit dabei. Aber bei uns geht es natürlich auch bis in komplexere Workflows, die wir selber in Comfy UI erstellen. Wir schauen einfach immer, okay, was ist für diesen Shot oder dieses Bild jetzt das beste Tool und nehmen dann das entsprechende Tool her oder eben auch eine Kombination verschiedener Tools. Auch immer abhängig davon, okay, wollen wir jetzt gerade Audio haben, wollen wir Video haben, wollen wir ein Foto oder ein Bild haben. Und wählen immer danach aus. Aber generell an einem Projekt sind wirklich immer eine Vielzahl von Tools mit dabei. Also es ist nicht die eine KI, die man dann hat und dann hat man die Serie.
Ja. Und jetzt kann ich mir ja schon vorstellen, also bestimmt macht das Experimentieren damit Spaß und es ist auch total nachvollziehbar, warum man überhaupt erstmal sagt, ach, lass uns doch mal gucken, was damit so geht. Trotzdem frage ich mich aber zum einen nochmal, welches übergeordnete Ziel ihr als Storybook Studios, also als kleine Firma da für euch habt und vor allen Dingen auch nochmal sehr konkret, was denn wirklich genau die neuen Möglichkeiten sind, die sich durch KI-Nutzung da eigentlich erschließen. Also ich meine, Filme machen konnte man ja in dem Sinne auch vorher schon. Wo liegen denn da jetzt konkret für euch die Vorteile?
Also das Ziel ist, dass wir jetzt mit Storybook Studios die Filme machen können, die wir mit Pantaleon Films nicht machen können. Das heißt, alle Filme, die vielleicht ein bisschen gewagter sind, die sehr genrelastig sind, die einfach super aufwendig oder teuer zu drehen sind, auch Animationsprojekte und vielleicht auch Projekte, wo man als Firma dran glaubt, weil man sie richtig cool findet, aber einfach nicht den passenden Partner findet und da jetzt sagen kann, okay, wir können das jetzt mal in-house stemmen und ein bisschen was wagen und ziehen jetzt das Projekt einfach mal durch, weil wir es machen können mit KI.
Okay. Gut, und dann jetzt nochmal auf dich und deine Rolle da geschaut. Also wenn du Family Entertainment Producerin bist, da bist du ja eben für einen sehr spezifischen Bereich nochmal zuständig. Genre möchte ich an der Stelle mal gar nicht sagen, weil ne, auch der Family Entertainment Bereich kann genremäßig sehr vielfältig sein.
Toll.
Aber welche Rolle spielen denn Formate für Kinder und Familien im Gesamtportfolio eurer Firma eigentlich? Eher eine untergeordnete oder stehen sie im Fokus?
Ich würde sagen, das ist so ein bisschen 50-50. Gerade wenn es im Animationsbereich geht, sind natürlich Kinder- und Family-Projekte super spannend und super interessant. Im Realfilmbereich testen wir eher im Erwachsenenbereich, sage ich mal, oder im Genrebereich wie Horror oder ähnliches. Auch weil es super schwierig ist, reale KI-Kinder herzustellen, da sehr viel natürlich geblockt wird von den Tools, was aber auch gut und richtig so ist.
Mhm. Und ich frage jetzt mal so ein bisschen kritisch vielleicht nochmal hinterher, also gerade bei Kinder-Content liegt es ja möglicherweise auch nahe zu sagen, ach so Kindersachen, die sind viel einfacher umzusetzen, die sind auch vielleicht anspruchsloser und so, das kann man, wenn man sich so in der Kindermedienlandschaft umguckt, ja durchaus an vielen Stellen sehen, dass da nicht immer so viel Engagement und Liebe reingesteckt wird, wie man sich das gerade bei dieser Zielgruppe eigentlich wünschen würde. Worum geht's euch also eigentlich dabei im Kern? Möglichst schnell, möglichst lukrative Produktionen umzusetzen oder guckt ihr auch tatsächlich darauf, dass ihr inhaltlich anspruchsvolle Ergebnisse umsetzt, die so in der Form auch vorher gar nicht umsetzbar gewesen wären vielleicht?
Also die Story steht bei uns auf jeden Fall immer im Fokus. Die wird bei uns auch gar nicht mit KI entwickelt. Das machen bei uns AutorInnen, die dann auch die Drehbücher schreiben, also ganz auf dem klassischen Weg. Und dann schauen wir, dass wir das mit KI möglich machen können. Der große Vorteil daran, Kinder-Content zu machen, ist, dass die Episoden automatisch kürzer sind und man sich dadurch natürlich super viel Zeit spart. Gerade wenn man in diese Experimentierrichtung, sag ich mal, geht, ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn eine Episode nur 5 oder 12 Minuten lang ist und nicht wie bei Erwachsenen eine halbe Stunde oder 45 Minuten. Und ich würde sagen, da spart man sich dann eher bei Kindern ein bisschen Zeit im Vergleich zu Erwachsenen. Aber auf jeden Fall nicht bei der Story oder bei der Entwicklung.
Ja. Ja, damit baust du ja fast schon so jetzt so ein bisschen die Brücke, dass wir es mal vom Abstrakten ein bisschen konkreter machen. Also lass uns mal sehr konkret auf die Serie Space Vets schauen, die bei euch im Haus ja entwickelt wurde. Also ihr habt im letzten Jahr die Pilotfolge von Space Vets veröffentlicht. Das ist eine KI-gestützte Teilchentrickserie für Kinder halt eben. Und du warst, wie gesagt, als Produzentin bei dieser Serie auch tätig. Ich würde dich zu Beginn mal gerne, weil manche Leute kennen das ja vielleicht auch gar nicht mal, um so einen kurzen, nennen wir es mal Elevator-Pitch bitten. Also worum geht es denn eigentlich in dieser Serie? Kannst du das mal ganz kurz beschreiben?
Ja, die Space Vets sind eine vielseitige Crew aus Tierärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die im Weltall rumreisen, und in jeder Episode besuchen sie einen neuen Planet mit kleinen Alien-Tieren, die jeweils immer ein Problem haben, und die Space Vets helfen dann, dieses Problem zu lösen.
Okay. Du hast eben schon mal gesagt, eure kleine Firma ist ja quasi aus Pantalion Films heraus schon gegründet worden. Insofern unterstelle ich mal, ist die Idee zu dieser Serie auch bei euch entstanden? Wie kam es denn zu dieser Idee? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, mein Kollege Albert von Storybook Studios hatte die Idee und hat die dann uns im Team gepitcht. Und wir fanden es alle super, weil wir alle gedacht haben, okay, das macht super Spaß, irgendwie im Weltall rumzureisen und diese Planeten sich auszudenken, die Alientiere sich auszudenken, aber gleichzeitig auch organisch wichtige Themen wie Tierwohl, Umweltschutz, Teamarbeit und Ähnliches mit in diese Geschichten einzubauen. Und nachdem wir uns alle darauf geeinigt haben, dass wir das machen wollen, haben wir dann eine Drehbuchautorin gesucht, die für uns die Story weiterentwickelt hat und dann auch das erste Drehbuch geschrieben hat.
Genau, das habe ich nämlich auch gelesen, dass ihr eigentlich in fast allen Produktionsschritten tatsächlich KI verwendet habt, aber ihr scheint auch Wert darauf zu legen, schon immer wieder zu betonen, dass die Drehbuchentwicklung halt überhaupt nicht KI gestützt war, sondern wirklich klassisch von einer Autorin, Anna Ludwig war das, ne, geschrieben wurde.
Genau.
Warum denn eigentlich diese Entscheidung und warum ist euch das so wichtig klarzustellen, an der Stelle legen wir Wert darauf, nicht mit KI zu arbeiten?
Also ich glaube einfach, dass Menschen Geschichten noch besser erzählen können als KI, und ich hoffe, das wird auch noch länger so bleiben. Wir haben natürlich auch mal getestet, einfach auch Spaß, ne? Was ist mit KI schon möglich? Oder ich glaube, jeder hat mal ein bisschen mit ChatGPT hin und her gespielt, um vielleicht ein paar Ideen durchzudenken. Aber man merkt oft, gerade wenn man KI-Modelle Ideen ausdenken lässt, die sind sehr organisch, oft heißen die Figuren auch gleich, es passiert immer das Gleiche und es fehlt auch einfach so ein bisschen dieses Herz, was man von Drehbuchautoren oder auch Autorinnen bekommt, wenn man deren Geschichten liest, wo man so merkt, okay, da stecken wirklich viel Liebe und Herz in der Geschichte drin, und die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie die einzelnen Figuren sind und wie die miteinander interagieren. Und das fehlt mir halt komplett, wenn ich KI-Geschichten lese momentan.
Kann man nachvollziehen. Jetzt könnte man umgekehrt aber auch sagen, okay, wenn ihr beim Drehbuch auf KI eher verzichtet, dann gab es ja vielleicht auch andere Bereiche, wo es euch total wichtig war, KI eben ganz bewusst auch mit einzubeziehen. Also worauf habt ihr denn so den Fokus gelegt in diesem ganzen Prozess mit Blick auf die Einbindung und Unterstützung von KI?
Also hauptsächlich haben wir KI bei den visuellen Elementen benutzt. Wobei man da auch sagen muss, da ist ja immer beim Input und auch beim Output und auch in den Zwischenschritten ein Mensch dran. Und man benutzt die KI dann eher als Tool, um Sachen einfacher und schneller herstellen zu lassen, sage ich mal.
Das ist mir noch ein bisschen zu abstrakt, ehrlich gesagt. Ja. Also kannst du uns oder mich noch mal ein bisschen mehr mitnehmen tatsächlich in diesen Prozess? Wie habe ich mir das vorzustellen? Da hat man jetzt so ein Drehbuch, so eine Idee, eine inhaltliche Idee, die man jetzt tatsächlich visuell auch umsetzen möchte. Das wird ja mehr als ein Prompt sein, den man da irgendwie einmal in die KI reinhaut. Das ist ja schon auch ein längerer Prozess. Kannst du das noch mal so ein bisschen greifbarer machen, wie so ein Prozess dann tatsächlich abläuft bei euch? Wie lange der vielleicht auch dauert? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon.
Ja. Auf jeden Fall. Also die erste Episode haben wir innerhalb von 60 Tagen in unserem kleinen Team in-house umgesetzt. Und anhand eines Beispiels kann ich zum Beispiel so eine Charakterentwicklung erklären.
Gerne, ja, gerne.
Genau, bei den Charaktern zum Beispiel war es so, dass man anfangs erstmal eine Vision natürlich braucht, wie soll der Charakter aussehen. Die kommt dann von der Regie, der muss wissen, okay, welche Farbe, Größe, Eigenschaften soll dieser Charakter haben. Die setzt man dann in einem Prompt um. Auch für uns sehr wichtig, dass es ein ethisch korrekter Prompt ist. Und durch diesen Prompt kriegt man dann verschiedene 2D-Bilder. Und von diesen 2D-Bildern kann man sich dann eben seinen Charakter aussuchen, der so ist, wie man sich es vorgestellt hat und der einem gefällt. Und dann kann man wieder ein anderes KI-Modell nutzen, was aus diesem 2D-Bild ein 3D-Modell erstellt. Und das geht tatsächlich in Sekundenschnelle. Also man lädt das Bild rein, wartet ein paar Sekunden, hat das 3D-Modell. Und da spart man natürlich zum Beispiel super viel Zeit ein. Und auf das 3D-Modell kann man dann auch wieder mit KI eine verbesserte Textur drauflegen und hat dann schon einen fertigen 3D-Charakter.
Okay. Es sind schon ein paar Entwicklungsschritte, die da so hintereinander laufen. 60 Tage hast du eben gesagt, ne?
Hat's genau, für in Summe die Folge, gedauert.
Ja. Das ist wahrscheinlich schon deutlich schneller, als eine Animationsserie auf klassischem Wege dann Zeit einfordern würde, aber immer noch viel Zeit natürlich, ne?
Ja. Ja. Also wir haben es mal verglichen mit einer klassischen Produktionsweise. Bei unserer Teamgröße hätte man wahrscheinlich 4-mal länger gebraucht.
Okay, krass. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Einsparung, einfach an Zeit und damit ja auch an finanziellen Ressourcen wahrscheinlich, ja.
Genau.
Ich springe nochmal zurück kurz zu der Drehbuchentwicklung. Waren eigentlich Kinder an diesem Entwicklungsprozess auch beteiligt oder auch möglicherweise an irgendeiner anderen Stelle dieses ganzen Entwicklungsprozesses? Das ist ja heute fast schon State of the Art, dass es so partizipative Prozesse gibt, wo Kinder eben selbst auch ein Stück weit das Ganze inhaltlich mitgestalten. Denkt ihr das auch mit?
Bei der Drehbuchentwicklung waren noch keine Kinder involviert. Da haben wir uns auf ExpertInnen-Feedback verlassen. Und die fertige Folge haben wir dann aber tatsächlich mit Kindern getestet, um da mal Feedback einzuholen.
Mhm. Und wie war das Feedback?
Super spannend, weil generell kam die Folge total toll an. Wir waren aber davor schon wirklich gespannt, ob irgendwie ein Kommentar kommt zum Look oder wie sich die Figuren bewegen oder ähnliches. Ich muss aber sagen, da kam gar kein Feedback dazu. Alles Feedback, was kam, als wir gefragt haben, was würdet ihr ändern, was fandet ihr nicht so gut, war eher dann immer auf die Story bezogen. Dass sie zum Beispiel gesagt haben, oh, ich hätte noch gerne, dass sich die Katze beim Sturm hinter einem Stein versteckt oder ähnliches. Also es war total süß und total spannend zu sehen, dass das für die gar nicht anders oder komisch aussah.
Mhm. Und ihr habt ja also eben nicht nur das bei Kindern getestet, ihr habt diese Pilotfolge ja bei YouTube auch einfach veröffentlicht, also die ist öffentlich zugänglich und jeder kann die sich also anschauen, schreiben wir auch natürlich in die Shownotes den Link dazu. Das heißt aber auch, ihr habt das bewusst ja offen gemacht quasi, um Feedback aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu kriegen, also vielleicht mal weg von den Kindern hin zu dem ganz grundsätzlichen Feedback. Wie war denn eigentlich so die Reaktion auf diese Folge? Was habt ihr da so an Rückmeldungen bekommen?
Also generell muss man sagen, die Kommentare waren teilweise super positiv, dass Leute schon begeistert waren, was alles möglich ist und das total cool fanden, wie das aussieht, einen neuen Look hat und dass es überhaupt mit KI gemacht worden ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die KI-Kritiker, die gesagt haben, oh, es schaut viel schlechter aus als händische Animation und ja, gibt es, glaube ich, so beide Seiten auf jeden Fall, die vertreten sind. Mhm. Aber wir veröffentlichen eigentlich immer all unsere Projekte und Tests ja auch mit den Behind-the-Scenes-Videos, um einfach allen auch zu zeigen, hey, so ist der aktuelle Stand, das ist schon möglich, da seht ihr vielleicht, was auch nicht möglich ist oder wo kleine Fehler entstehen, um auch einfach rauszugehen und so ein bisschen immer zu zeigen, was mit KI gerade schon möglich ist.
Ja. Jetzt musst du mir nochmal helfen, das einmal irgendwie richtig einzuordnen, also was jetzt konkret Spacewets angeht. Ich habe natürlich im Vorfeld das auch nochmal ein bisschen recherchiert. Ich stoße jetzt nicht unmittelbar auf ein, sagen wir mal, vergleichbares Projekt, wenn es jetzt konkret um Kinder-Animationsserien geht. Habt ihr mit Spacewets, mit dieser Pilotfolge, tatsächlich so eine Art Präzedenzfall geschaffen im Bereich von KI-generierten Kindermedien oder habe ich einfach schlecht recherchiert?
Nee, da hast du sehr gut recherchiert. Spacewets war tatsächlich die erste umfassend mit künstlicher Intelligenz produzierte Animationsserie mit einem einzigartigen Look. Und ja, da haben wir auf jeden Fall weltweit was Cooles geschaffen, auf das wir sehr stolz sind.
Na, wenn du jetzt nochmal so einzigartiger Look sagst, gestatte mir da auch nochmal so ein bisschen kritisch nachzufragen. Also ich habe es mir natürlich auch angeschaut. Ich bin schon auch, muss ich erstmal sagen, auf den ersten Blick fasziniert, wenn man sich so klar macht, das ist wirklich komplett auf der visuellen Ebene KI generiert. Das würde ich jetzt erstmal nicht direkt so sehen. Wobei ich im Nachgang nochmal gelesen habe, bei so Kleinigkeiten kann man dann doch wiederum drauf kommen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Figuren fast alle Handschuhe tragen, weil die Darstellung von Händen zum Beispiel, das ist ja auch so ein Klassiker eigentlich noch, ne, von KI noch nicht so richtig sauber läuft. Und dann habt ihr euch entschieden, die tragen einfach alle Handschuhe, damit man es nicht direkt so sieht. Finde ich ganz interessant, wenn man so wirklich in diese Details schaut. Und gleichzeitig würde ich aber doch auch sagen, es ist in mancherlei Hinsicht auch eine relativ klassische Umsetzung, ja. Also Tiere als Hauptfiguren zu nehmen, ist ja jetzt im Kinderbereich auch nicht unbedingt so ganz neu, ne. Weltraum ist auch sicherlich ein Setting, das sehr, sehr gut funktioniert bei so Kinderserien. Und es steckt schon auch eine sehr klare, ich nenne es mal pädagogische Botschaft drin in dieser einen Folge. Es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Deswegen habe ich mich vor dem Hintergrund nochmal gefragt, wenn wir so vom Innovation sprechen, also auf einer technischen Ebene ist das sicherlich total innovativ, gar keine Frage, hast du ja auch gerade schon nochmal so gesagt. Geht es euch auch dann primär um diese technische Innovation oder verfolgt ihr schon auch den Anspruch, damit wirklich auf der erzählerischen oder eben auch gestalterischen Ebene nochmal so einen innovativen Ansatz auch mitzuverfolgen?
Also beides, natürlich auch auf der gestalterischen Ebene, weil wenn man jetzt ein paar neue Looks kreieren kann, ist das natürlich super spannend. Aber für mich als Producerin haben sich total zum Beispiel auch die Suchkriterien verändert. Davor bei Pantaleon Films war es immer sehr grounded, gerade auch im Kinderbereich, lieber im Hier und Jetzt, nicht zu viele Fantasiewesen, auf gar keinen Fall in einer anderen Welt spielen. Und jetzt kann ich halt zu PartnerInnen hingehen oder Verlagen und sagen, hey, habt ihr irgendwas mit Feen, vielleicht mit irgendwie ein paar Fantasiewesen oder ähnliches und wirklich auch danach aktiv suchen, dass andere Welten erzählt werden, die sehr fantasievoll sind, sei es jetzt für den Animationsbereich oder auch für den realen Look. Und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten dadurch.
Okay. Dann machen wir jetzt nochmal ein etwas größeres Thema auf. Wenn du von neuen Möglichkeiten sprichst, neue Möglichkeiten bringen ja auch immer neue Verantwortung mit sich. Ja. Und das ist ein Bereich, mit dem ihr euch natürlich auch beschäftigt. Speziell mit Blick auf Kindermedien ist das sicherlich auch sehr geboten. Und ich habe gesehen, ihr habt euch als Storybook Studios auch so gewissen Grundwerten verpflichtet. Ich würde einen davon mal gerne herausgreifen. Also wir können gerne mal kurz alle drei nennen. Ne? Der erste ist Innovation und Lernen. Umarme den Plot-Twist, kann man auf eurer Webseite lesen. Also wenn man so möchte, so eine Selbstverpflichtung dazu, in diesem sich ständig weiterentwickelnden technologischen Umfeld auch wirklich offen zu bleiben, ne? Und agil zu bleiben. Das finde ich auch erstmal total nachvollziehbar. Kreativität und exzellentes Storytelling ist nochmal so ein zweiter Aspekt, der da auftaucht. Also so der inhaltliche Anspruch, der für euch auch dahinter steht, den hast du ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben. Mir geht es im Kern aber vor allen Dingen nochmal um diesen dritten Aspekt, der nämlich das Thema Verantwortung umfasst. Und da schreibt ihr auf eurer Website, wir halten uns an die höchsten ethischen Standards, gewährleisten künstlerische Integrität und gehen mit einem klaren Ethikkodex gegen Vorurteile vor. Auf diesen Ethikkodex würde ich gerne einmal ein bisschen konkreter zu sprechen kommen, weil ich das wirklich sehr spannend finde. Was beinhaltet der denn und woran orientiert er sich eigentlich? Wie ist der entstanden?
Der ist bei uns in-house auf jeden Fall entstanden, weil wir uns und auch anderen Artists Regeln an die Hand geben wollten, wie man ethisch korrekt mit KI arbeiten kann. Und dadurch haben wir den Fair-Kodex entwickelt. Und dazu gibt es auch das Fair-Siegel, was quasi jeder nutzen kann und für seine Produktion einfügen kann, wenn man nach unserem Kodex gearbeitet hat. Und da gibt es verschiedene Regeln, an die man sich halten muss quasi, wenn man den Kodex haben möchte und an die wir uns immer halten, um ethisch korrekt zu prompten und verantwortungsvoll mit KI umzugehen. Das sind zum Beispiel solche Dinge wie, wir prompten keine IPs. Also man nimmt nicht in den Prompt Mickey Mouse mit rein oder Barbie oder ähnliches. Wir imitieren keine spezifischen Artists oder Stile. Das heißt, auch im Prompt zu schreiben, Pixar-Style oder Studio Ghibli-Style ist verboten. Wir prompten keine SchauspielerInnen. Also da auch eher ausdenken, wie soll die Person aussehen, dann genau beschreiben, wie sie aussehen soll, anstatt hier irgendeinen Namen zu verwenden. Dann haben wir uns auch als Ziel gesetzt, aktiv wirklich danach zu streben, einen neuen Look zu kreieren. Und dann auch noch ganz wichtig immer, wir sagen, be aware of bias, dass man auch nochmal den Output kontrolliert. Okay, ist da jetzt irgendwas stereotypisch drin gelandet, was ich gar nicht haben will? Und diese Regeln verfolgen wir eigentlich für jeden Prompt und für jedes unserer Projekte, damit man wirklich schaut, okay, das haben wir jetzt verantwortungsvoll und ethisch korrekt umgesetzt. Und die Regeln verwenden wir für all unsere Produktionen und für jeden Prompt, damit man eben auch sicherstellen kann, dass hier nichts verwendet wurde, worauf ein Copyright ist und ähnliches. Die Verantwortung liegt nämlich aktuell definitiv beim Nutzer. Also es ist sehr wichtig, dass man schon beim Input darauf achtet, dass man hier keine Copyrights verletzt. Aber genauso wichtig auch nochmal, dass man auf dem Output schaut und da auch nochmal kontrolliert, okay, kam jetzt trotz meinem ethisch korrekten Prompt irgendwas raus, was zu ähnlich an einem bestehenden Look oder einer Figur ist, die man kennt, dann muss man natürlich auch nochmal eine Runde drehen und das nicht verwenden.
Ja, ja, man merkt schon, ne, das sind eine ganze Menge verschiedene Bereiche, die man da so zu berücksichtigen hat. Ist das ein internes Dokument oder kann man das öffentlich auch einsehen, diesen Ethikkodex?
Das ist öffentlich, das heißt Fair Codex und das Siegel kann man sich dann eben auch runterladen und bei sich in den Abspann reintun, wenn man KI-Artist ist oder KI verwendet hat in seinen Produktionen, um zu zeigen, okay, ich habe ethisch korrekt und verantwortungsvoll KI genutzt.
Ja, okay. Ich gehe da trotzdem noch mal ein bisschen dezidierter darauf ein, weil mich noch mal so interessiert, woraus sich dieser Kodex speist. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt den für euch intern entwickelt. Also klar, ich kann mir vorstellen, man sitzt am runden Tisch und überlegt gemeinsam so, ne, was ist uns wichtig und was sollte da drin sein. Gab es aber möglicherweise auch Material, das ihr ganz konkret herangezogen habt, das euch so ein bisschen, wie soll ich sagen, als Impulsgeber auch gedient hat, speziell jetzt auch noch mal mit Blick auf Kinder-Content? Oder ist das wirklich alles bei euch in-house entstanden?
Das ist bei uns in-house entstanden, aber natürlich durch die Stimmen, die man aus der Branche auch hört, dass die Künstlerinnen alle Angst haben, dass man ihre Stile imitiert oder dass Figuren rauskommen, die ein Copyright haben und ähnliches. Und daraus haben wir gesagt, okay, dann lass doch mal Regeln aufstellen, wie wir damit in-house umgehen und wie wir uns da auch positionieren. Und das auch für andere Artists, die vielleicht gerade bei KI reinstarten oder sich damit auseinandersetzen wollen, dass die was haben, woran sie sich langhangeln können. Und genau, dadurch sind dann diese Regeln entstanden, um schon beim Prompt zu vermeiden, dass urheberrechtlich geschütztes Material rauskommt und dann aber natürlich auch nochmal den Output zu kontrollieren.
Ich frage das deswegen so dezidiert nach, weil ich auch tatsächlich, muss ich zugeben, erst im Zuge jetzt dieser Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gemerkt habe, dass es da durchaus auch schon Material gibt, das man da auch sicherlich gut mit einbeziehen kann. Also angefangen bei dem AI-Act der Europäischen Union, ne, der auch so ein paar Standards setzt, der wird euch aber vermutlich ja auch bekannt sein. Aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass UNICEF auch Guidelines on AI for Children rausgegeben hat, 2021 schon vor ein paar Jahren, wo so anhand von 9 verschiedenen Kategorien sehr dezidiert durchdekliniert wird, worauf man gerade, wenn es um Kinder geht, bei der Nutzung von KI auch zu achten hat. Und in England gab es Anfang diesen Jahres zum Beispiel auch nochmal so ein Children's AI Summit, aus dem heraus das Children's Manifesto for the Future of AI entstanden ist. Du nickst schon so. Also kennst du das oder ist das für dich genauso neu wie für mich?
Also das war tatsächlich auch neu für mich. Es gibt ganz viele Guidelines, jetzt auch immer mehr, die veröffentlicht werden. Auch Netflix hat ja jetzt gerade ganz neu seine Guidelines veröffentlicht. Und da schauen wir auf jeden Fall immer drüber und gucken uns das an, ob die noch neue Punkte haben, die wir bei uns aufnehmen sollten. Und wie die sich positionieren.
Okay, das heißt also, euer Ethikkodex ist sowas wie ein Work in Progress, könnte man sagen. Ja, also verändert sich auch immer wieder ein bisschen, je nachdem, wie sich auch die Technologie gerade weiterentwickelt.
Klar, wenn man irgendwie merkt, okay, da fehlt noch ein Aspekt, den wir bisher nicht mitgedacht haben, würden wir den auf jeden Fall aufnehmen. Ich muss sagen, so ist der Fair-Kodex erstmal, ich glaube, seit 2 Jahren nicht verändert worden. Aber wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, da ist irgendwie was, was total Sinn macht, noch aufzunehmen, weil sich ein Tool verändert hat oder sich auch die rechtliche Lage verändert hat, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit auf.
Ja. Isabel, ich habe jetzt mal mir so einen etwas spielerischeren Zugang überlegt, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Schnittmenge wahrscheinlich aufgreift zwischen der inhaltlichen Erarbeitung von Kindercontent und auch diesen ethischen Fragen, die da mit hinterstehen. Ich hoffe, dass du Lust hast, dich mit mir da jetzt darauf einzulassen. Ich habe nämlich Folgendes in Vorbereitung auf dieses Gespräch gemacht. Ich habe selber KI verwendet und habe ChatGPT mal gefragt nach den Top 10 Irrtümern über den Einfluss von KI auf Kindermedien. Und ich weiß nicht, ob wir alle 10 schaffen, aber zumindest so ein paar davon würde ich mit dir ganz gerne mal durchgehen. Also sprich den Irrtum mal benennen und mich würde mal interessieren, wie du das so kommentierst. Und ich lege danach auch gerne nochmal offen, wie ChatGPT das selber kommentiert hat.
Okay.
Also wir können mal gucken, wie nah deine Meinung und deine Position dazu bei dem liegt, was KI selber dazu sagt. Wäre das okay für dich?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, okay. Also die Reihenfolge, ne, kommt nicht von mir, die hat ChatGPT, wenn man so will, so vorgegeben. Und der erste Irrtum, der da genannt wurde, war, KI-generierte Inhalte für Kinder sind automatisch altersgerecht. Der zugrunde liegende Irrtum, das kann ich auch noch hinterher schieben, wäre eben, dass viele annehmen, dass KI automatisch erkennt, was für Kinder geeignet ist oder nicht. Wie würdest du das kommentieren?
Ja, also man kann auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass KI automatisch erkennt, was für Kinder altersgerecht ist oder nicht. Und da muss man auf jeden Fall drüber schauen.
Mhm. So kurz und knackig.
Okay, ja, also da kann ich auf jeden Fall sagen, das kann KI nicht.
Okay, dann nochmal kurz, was ChatGPT dazu schreibt, ja, oder sagt. ChatGPT orientiert sich an Trainingsdaten, nicht an pädagogischen Standards. Ohne gezielte Anleitung kann es Inhalte erzeugen, die zwar harmlos wirken, aber problematische Rollenbilder, Gewaltverharmlosung oder subtile Diskriminierung enthalten. Ein bisschen ausdifferenzierter vielleicht noch als deine Antwort, aber im Kern, glaube ich, seid ihr euch einig, könnte man sagen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch gerade dieses, was ChatGPT jetzt auch gesagt hat, dass man aus Versehen dann vielleicht sogar was drin hat, wie so Diskriminierung oder Stereotypen, ist ja ganz typisch für KI. Weshalb wir ja auch diesen Punkt Be Aware of Bias haben, weil eben die ganzen Datensätze schon gebiased sind und man da wirklich nochmal drauf gucken muss.
Mhm. Gucken wir mal in den zweiten Aspekt, der zweite Irrtum. ChatGPT ersetzt klassische Kindermedienautoren. Der Irrtum, der zugrunde liegt, muss man, glaube ich, kaum noch sagen. Ne? Also die Annahme, KI könnte Geschichten, Spiele oder Lerninhalte für Kinder genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als Menschen schreiben.
Also da ist meine Position ja auf jeden Fall, dass KI das nicht so gut kann. Ich finde immer, dass das halt bei KI sehr organisch wirkt, weil es auch ja nur auf die Trainingsdaten zurückgreift und dadurch gar nicht so neue, innovative Geschichten, sage ich mal, kommen. Aber auch eben, dass da einfach so ein bisschen dieses Menschliche halt in den Geschichten fehlt, wo man sagt, okay, da fühlt man jetzt wirklich mit, die haben Herz und Liebe, die da reingesteckt worden ist.
Mhm. ChatGPT sagt das folgende: Kreative, kindgerechte Inhalte erfordern pädagogisches Feingefühl, kulturelles Verständnis und emotionale Tiefe. Etwas, das KI in Klammern noch nicht leisten kann. Also auch da seid ihr euch, glaube ich, sehr einig oder relativ nah beieinander. Ja, liegt auch nah. Das hast du ja auch eben schon gesagt. Deswegen habt ihr ja unter anderem auch Wert darauf gelegt für Space Vets, das Drehbuch komplett
auch
von einer Autorin.
Ja, auch gerade der pädagogische Aspekt ist da natürlich definitiv noch ein Punkt.
Ja. Dritter Irrtum. KI weiß, was Kinder denken.
Das ist ein sehr lustiger Irrtum. Also ich glaube, KI weiß generell von niemandem, was er oder sie denkt und genauso wenig von Kindern. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, basierend auf irgendwelchen Informationen oder Datensätzen, aber wissen, was Kinder denken, kann es auf jeden Fall nicht.
Mhm. Wir lösen mal, also Auflösung stimmt ja in dem Sinne gar nicht. Ja? Wir stellen mal nur die andere Position dagegen, die ChatGPT selbst formuliert. KI simuliert kindliche Sprache und Themenverständnis, hat aber keinerlei Zugang zu kindlicher Wahrnehmung, Emotion oder Entwicklungspsychologie. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter kommentieren, ne?
Ja.
Ein vierter Punkt. Ach, das fängt an, mir Freude zu machen. KI fördert die Medienkompetenz von Kindern automatisch. Der zugrunde liegende Irrtum, der Einsatz von Chatbots in Lern-Apps oder interaktiven Formaten wird oft als medienpädagogischer Fortschritt dargestellt.
Ich glaube, es besteht auf jeden Fall eine Chance, dass man das so einsetzen kann, wenn es darum geht, dass man KIs nutzt für personalisiertes Lernen. ChatGPT alleine garantiert es aber auf jeden Fall nicht. Also das ist ja gar nicht dafür trainiert und gar nicht dafür gedacht, dass das Kinder fördert, gerade auch wie das Kind das braucht. Ne? Das ist ja sehr individuell, welches Kind jetzt welche Unterstützung braucht und das kann und erkennt ChatGPT nicht.
Sagst du, ChatGPT sagt, ohne kritische Einbettung oder Begleitung besteht die Gefahr, dass Kinder unreflektiert mit Inhalten umgehen und Quellen nicht hinterfragen lernen.
Ja.
Da sind wir Medienpädagogen natürlich unserer Kernkompetenz abgeholt, ne? Die Vermittlung von Medienkompetenz. Eigentlich ein alter Hut, aber gerade aktueller denn je, könnte man sagen, auch vor dem Hintergrund von KI. Wir machen noch ein paar, ja?
Okay.
ChatGPT kann Kinder neutral informieren. der zugrunde liegende Irrtum, viele gehen davon aus, dass KI frei von Ideologien oder kulturellen Vorannahmen sei.
Ja, das stimmt eben nicht. Also wie gesagt, die Datensätze sind alle gebiased. Deswegen kriegt man da auch oft Antworten, in denen schon Vorurteile mit drin sind. Und genauso besteht ja die Gefahr des KI, wenn es quasi die Antwort nicht hat, eine Antwort halluziniert, die dann gar nicht stimmt. Das heißt, man kann natürlich erstmal ChatGPT nutzen, um eine Vorabinformation zu bekommen, aber die muss man auf jeden Fall nochmal überprüfen und die Quellen nachlesen.
Ist ja interessant, du hast gerade halluzinieren gesagt. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr menschliche Eigenschaft, eher würde ich so sagen. Ist das wirklich so eine Art Fachbegriff, den ihr in diesem Kontext so benutzt?
Ja, Halluzination, ja, auf jeden Fall halluzinieren. Ja.
Interessant, ja. Ja, schön. ChatGPT selbst schreibt, auch in Kindermedien können durch KI-generierte Antworten unbewusst Vorurteile, Stereotype, Weltbilder oder westlich zentrierte Perspektiven transportieren.
Ja.
Auch da liegt die wieder sehr dicht beieinander. Sechster Irrtum. KI-generierte Kindermedien sind ethisch unbedenklich. Der zugrunde liegende Irrtum, weil sie aus Daten entstehen, gelten sie als neutral und sicher.
Das ist ja so ähnlich wie der erste Punkt, was, glaube ich, schon das KI eben nicht überprüfen kann. Okay, ist das jetzt irgendwie pädagogisch geeignet für das Alter oder ist das für jetzt dieses Kind oder diese Altersgruppe der richtige Inhalt? Deswegen stimmt es auf jeden Fall nicht.
Ja, also ChatGPT schreibt zu dem Punkt selbst, die ethischen Fragen beginnen gerade hier. Etwa welche Werte vermittelt die KI? Wer entscheidet, was kindgerecht ist und wer trägt die Verantwortung? Also auch da seid ihr euch eben wieder recht einig. Ist interessant, je mehr ich das jetzt hier mit dir durchgehe, merke ich so, ja, die Annahmen, die Irrtümer, die ChatGPT selbst formuliert hat, widerlegt ChatGPT auch selbst wieder. So,
ja.
Das ist echt ganz spannend. Ein paar habe ich noch. Ich glaube, wir kriegen die 10 ganz gut durch.
Alles klar.
Kinder verstehen, dass sie mit einer KI sprechen. Der zugrunde liegende Irrtum, Kinder können zwischen Mensch und Maschine unterscheiden.
Das ist definitiv nicht so, denn wir sehen auch schon bei Erwachsenen, dass das teilweise nicht funktioniert und man davon ausgeht, gerade weil die KI ja so menschlich antwortet, dass man dann doch irgendwie so eine menschliche Beziehung fast zu der aufbaut. Und gerade natürlich, wenn es um jüngere Kinder geht, ist das total schwierig für die, das zu unterscheiden, dass da keine Person dahinter ist, sondern dass es wirklich nur eine Maschine ist.
Mhm. ChatGPT schreibt, vor allem jüngere Kinder können personalisierte KI leicht für reale GesprächspartnerInnen halten, mit potenziellen Auswirkungen auf ihr Vertrauen, Weltbild und Selbstverständnis. Uneingeschränkte Einigkeit zwischen euch. Achter Irrtum. KI reduziert Bildungsungleichheit durch freien Zugang zu Wissen. Der zugrunde liegende Irrtum wäre, KI eröffnet allen Kindern gleiche Chancen auf Bildung.
Also ich weiß jetzt nicht genau, warum es durch KI sein sollte, wenn man generell davor schon Internetzugang hatte. Deswegen finde ich, dass man auch davor, ehrlich gesagt, einfach, wenn man einen Internetzugang hatte, genauso die Informationen suchen konnte wie jetzt mit KI. Nur, dass man bei KI, wenn man jetzt was sucht, das alles nochmal überprüfen muss, ob das auch wirklich korrekt ist.
Ja, das galt ja vorher auch. Ne? Das,
ja, auf jeden Fall.
Nicht verherrlichen.
Aber
ja, ja.
Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass KI das allwissende Lexikon ist.
Ja klar, das ist auch interessant, in der Tat, warum das überhaupt als Thema aufploppt, weil freier Zugang zu Wissen, den hat das Internet als solches auch schon angeboten, das stimmt. ChatGPT schreibt, technologischer Zugang, Sprache, Lesekompetenz und Begleitung durch Erwachsene sind ungleich verteilt, wodurch bestehende Bildungsungleichheiten oft eher verstärkt werden. Dem kann ich mich persönlich auch nur uneingeschränkt anschließen. Ne? Also Bildungsungleichheiten gibt es natürlich und eine Technologie selber ist in der Stelle, könnte man auch sagen, neutral. Ne? Also
ja,
diese Ungleichheiten total. Kann man nicht aus technischer Sicht ausgleichen, oder?
Ja.
Wir kommen zu Irrtum Nummer 9, der vorletzte. KI-generierte Inhalte unterliegen denselben Qualitätsstandards wie klassische Medien. Der zugrunde liegende Irrtum, viele Eltern oder Plattformbetreiber gehen davon aus, dass alles, was für Kinder erstellt wird, auch geprüft sei.
Also ich meine, die KI selber prüft es ja nicht, deswegen liegt da die Verantwortung wirklich bei dem, der die Inhalte mit KI erstellt und auch dann eben welche Qualitätsstandards er auf sein Produkt legt.
ChatGPT schreibt, viele KI-Inhalte, also YouTube-Videos, Lern-Apps oder auch Chatbots, durchlaufen keine redaktionelle Kontrolle, keine Altersprüfung und auch kein pädagogisches Lektorat.
Das klingt jetzt aber da so ein bisschen so, als würde einfach die KI selber Sachen erstellen und eigenständig hochladen.
Mhm, ja. Ja, ist wirklich interessant, ne? Weil es wirkt so ein bisschen so, als wenn KI so eine abstrakte, total allein herrschende und arbeitende Instanz wäre. Ganz so ist es ja nicht.
Also, ja, Gott sei Dank nicht.
Gibt schon noch ein bisschen menschlichen Einfluss. Ja, genau. Okay, prima. Dann haben wir noch einen letzten hier. Der Einsatz von ChatGPT in Kindermedien ist eine Frage der Technik, nicht der Politik. Der zugrunde liegende Irrtum wäre, man betrachtet KI oft als Werkzeug ohne größere gesellschaftliche Relevanz.
Also ich muss sagen, ich sehe KI selber auch erstmal als Werkzeug, mit dem man jetzt neue Dinge möglich machen kann. Aber klar, es muss auf jeden Fall Regeln geben, die nicht nur wir uns selbst auferlegen, sondern dann auch im Nachhinein, die von der Politik kommen, wie man wirklich verantwortungsvoll und ethisch korrekt KI nutzen kann. Aktuell entwickelt sich die Technik nur so schnell weiter, dass die Rechtslage da gar nicht hinterherkommt. Weshalb es eben wichtig ist, dass man sich selbst auch Regeln auferlegt.
Dem würde ich so zustimmen. ChatGPT sagt, die Gestaltung und Verbreitung von KI-basierten Kindermedien ist hochpolitisch. Sie betrifft Bildungsgerechtigkeit, Wertevermittlung, Schutz der kindlichen Entwicklung und kulturelle Souveränität. Auch da eigentlich kein wirklicher Dissens zwischen euch, ne? Würde ich ja mal so sagen. Ja, okay. Ja, schön. Damit ist dieses kleine Experiment beendet. Finde ich wirklich ganz interessant, das nochmal so durchzugehen. Dabei angefangen, was ChatGPT selbst da an Irrtümern überhaupt raushaut und sich dann, um sie dann selbst auch quasi wieder einzukassieren. Das ist so das eine. Aber auf der anderen Seite auch zu sehen, ne, dass du an vielen Stellen dem ja auch eigentlich zustimmst und beipflichtest. Also so schlecht scheint KI an dieser Stelle auch gar nicht zu sein, das selbst ganz gut einzuordnen. Immer wieder verblüffend, oder?
Ja, ich fand es jetzt auch sehr spannend. Es waren auch einige Punkte bei der Antwort dabei, wo ich mir so dachte, ja, stimmt, hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, aber stimmt.
Ja, es ist, ich weiß nicht, für mich persönlich bleibt es immer irgendwie noch so ein Grenzgang zwischen Faszination auf der einen Seite und sehr viel Irritation und auch Skepsis auf der anderen Seite. Aber da erzähle ich dir wahrscheinlich auch nichts Neues, damit macht ihr auch viele Erfahrungen vermutlich, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gehört bei uns fast täglich dazu.
Gut, Isabel, ich würde noch mal einmal ganz gerne mit dir den Blick ganz weit aufmachen und noch mal ein bisschen in die internationale Szene schauen. Ich habe nämlich auch gelesen, dass du im Februar diesen Jahres SpaceWets beim Kids Screen Summit in San Diego in Kalifornien vorgestellt hast. Das ist ein internationales Branchentreffen der Kinderunterhaltungsindustrie und es gilt laut eigener Aussage als eines der wichtigsten Trendbarometer für Kindermedien weltweit. Da warst du also sicherlich mit dem, was du mitzubringen hattest, sehr gut aufgehoben. Magst du mal ein bisschen was davon erzählen? Wie habe ich mir diese Veranstaltung vorzustellen und wie kam SpaceWets denn in diesem Rahmen überhaupt an?
Ja, also generell ist es super spannend, weil da einfach die ganzen Sender, Streamer und Einkäufer von weltweit da sind und sich dann dort austauschen und auch zu den ganzen Panels und Talks gehen. Und ich war dort mit einer kleinen Case Study von den SpaceWets, um mal zu zeigen, okay, was ist schon mit KI im Animationsbereich, vor allem auch für Kindercontent möglich. Und man hat schon gemerkt, dass am Anfang alle, die so reingekommen sind, es herrscht immer eine sehr große Skepsis. Alle sind sich noch nicht so sicher, was sie jetzt erwarten und ob sie das jetzt wirklich cool finden, dass KI in dem Bereich auftaucht. Und man merkt dann aber, dass während der Case Study, wenn dann auch Fragen kommen oder man einfach so spürt, okay, wie ist gerade die Stimmung in dem Raum, dass dann doch alle sehr schnell positiv auch begeistert sind und dann auch anfangen zu überlegen, oh, okay, wenn das so funktioniert, wie kann ich das dann in mein eigenes Projekt einbauen? Und dann auch wirklich immer recht positiv rausgehen und danach zu mir kommen und sich auch bedanken, dass es auch mal so, sag ich mal, auf einfache Art erklärt worden ist und gezeigt worden ist, was schon möglich ist, wo gerade die Stolpersteine sind, wo es aber schon Sinn macht, es zu nutzen. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die dann alle wirklich immer haben, ist, dass es immer noch ein sehr kreativer und kollaborativer Prozess ist und es eben nicht so ist, dass man ein Drehbuch hat, das schmeißt man in eine KI rein, drückt einen Knopf und zack, irgendwie kam die Space als Folge raus, sondern dass auch wirklich ganz, ganz viele Schritte dazwischen sind, wo man auch wirklich kreative Menschen braucht, wo man Menschen mit Kenntnissen in Schnitt, Animation oder ähnlichen Bereichen braucht, die da drüber gehen und sich das nochmal anschauen und auch einfach mitarbeiten.
Du bist mir noch ein bisschen die Antwort schuldig, tatsächlich, wie ich mir eigentlich diese Veranstaltung insgesamt vorzustellen habe. Das würde mich auch echt nochmal interessieren, wie das so läuft als Branchentreffen. Ja. Mich interessiert aber mit Blick auf euer Projekt dann eben auch nochmal, ob du da Gleichgesinnte gefunden hast, also auch andere KollegInnen, sage ich mal, die tatsächlich doch auch ähnlich wie ihr schon so an KI-generierten Kindercontent arbeiten, oder ob es eher eure Selbsteinordnung bestärkt hat, dass ihr da gerade wirklich so an der Spitze eines neuen Trends steht, sage ich mal.
Also für mich war die Veranstaltung natürlich super, super cool. Es ist generell so, dass alle, die an dieser Veranstaltung teilnehmen, die findet in einem Hotel statt, auch in diesem Hotel wohnen. Das heißt, man verbringt auch wirklich von morgens dem gemeinsamen Frühstück bis abends irgendeinem After-Work-Drink den ganzen Tag mit den gleichen Leuten, wobei es schon super, super viele sind. Und dann sind wirklich von der ganzen Welt die wichtigsten Sender, Streamer und ja, zum größten Teil wirklich die Einkäufer vertreten. Und das Tagesprogramm sieht dann immer so aus, dass man sich unterschiedliche Panels aussuchen kann, auf denen die neuesten Innovationen oder Case Studies vorgestellt werden kann. Gleichzeitig gibt es aber auch immer so Veranstaltungen, wo zum Beispiel Disney einen Raum hat, Netflix einen Raum hat oder verschiedene Sender einen Raum haben und man da reingehen kann und Fragen an die stellen kann und nach was sie suchen und was sie haben wollen. Und von dem her ist das super, super spannend. Und dadurch, dass man auch wirklich alle in diesem gleichen Hotel wohnt und jeder auch nur ein Schild hat, wo nur der Vorname draufsteht, ist es eigentlich ganz lustig, weil man mit jedem automatisch per Du ist und dann wirklich auch nett mit allen quatschen kann und sich ganz normal unterhalten kann. Und das Spannende da ist auch, es gibt so eine kleine ungeschriebene Regel, dass man außerhalb der offiziellen Pitch-Sessions, die es dort auch gibt, niemanden was pitchen darf. Und deswegen sind aber auch alle super offen auf Dialoge oder zusammen zu frühstücken oder Mittagessen oder zu reden, weil man so weiß, okay, jetzt tauscht man sich einfach ganz normal aus, aber mir wird jetzt auch kein Projekt gepitcht. Und das war tatsächlich eine super schöne Atmosphäre und man hat total viele Menschen aus der Filmbranche weltweit kennengelernt.
Und dann warst du aber tatsächlich unter diesen vielen die Einzige, auf der dieses unsichtbare Lichtchen hier, ich kenne mich mit KI und Kindermedien aus, flackerte und alle haben dich damit belagert oder gab es dann doch auch ein paar andere, wo du wirklich auch dezidiert in den fachlichen Austausch gehen konntest?
Gefühlt war ich wirklich die Einzige. Also ich bin niemand anderen begegnet, der das Gleiche gemacht hat und es sind dann auch immer alle auf mich zugekommen und meinten so, ah, du bist die, die KI in Kindermedien verwendet. Ich war so, ja. Und nee, da merkt man halt wirklich, dass es noch ganz neu ist und dass alle recht interessiert daran sind und auch wissen wollen, was schon so geht und wie da gerade der Stand ist.
Verrückt. Ja, ich kann das kaum glauben eigentlich, ne? Weil KI ja uns alle so intensiv beschäftigt und natürlich auch uns global so beschäftigt, dass aber sich so wenige auf diesen Kindermedienbereich da offenbar stürzen. Und irgendwie ist es auch wieder die Bestätigung eines Trends, dass Kindermedien ja sowieso irgendwie immer unter dem Radar der Medienschaffenden laufen. Vielleicht spiegelt der sich darin auch wieder so ein bisschen.
Total, ja. Wobei man auch generell sagen muss, die KI-Branche weltweit, also wirklich Leute, die sich darauf fokussieren, KI-Content zu machen, ist auch sehr, sehr klein. Also man kennt sich wirklich, was einerseits ganz nett ist, aber es ist noch nicht so, als wäre das so eine riesige Branche. Aber es ist für uns halt auch super cool, weil wir jetzt aus Deutschland raus sagen können, hey, wir sind da genau gleich weit wie der Rest der Welt oder sogar ein bisschen voraus und da halt jetzt wirklich mitspielen können oder auch Vorreiter sein können.
Mhm. Gab es denn, letzte Frage vielleicht nochmal zu diesem Summit, gab es dann andere Entwicklungen, die dich überrascht haben oder die dir neu waren jetzt im Bereich Kindermedien?
Also was für mich ein bisschen immer noch überraschend ist, sind diese ganzen KI-Avatare, aus denen dann auch wirklich so Social-Media-Profile gemacht werden und man dann wirklich auch Fans von irgendwelchen Fake-Avataren ist und es anscheinend super, super gut funktioniert und die dann auch streamen für ihr Publikum und da Beauty-Produkte verkaufen oder ähnliches. Und dass das so gut funktioniert und da auch seine Zielgruppe findet auf Instagram und ähnliches. Ich meine, das ist jetzt für ein bisschen ältere Kinder dann natürlich. Aber es hat mich schon überrascht, dass man da irgendwie dann wirklich so Fan von Fake-Figuren ist.
Mhm. Also schon auch eine starke kommerzialisierte Nutzung, wenn man so will.
Total,
ne?
Absolut.
Ja. Mhm. Ja, bleibt auch mal abzuwarten, ne? Wie sich das in der Hinsicht so weiterentwickelt. Stichwort Weiterentwicklung. Ich leite jetzt mal so langsam uns auf die Zielgerade, Isabel. Ich würde nochmal so einen kleinen Ausblick gerne wagen. Ich bin ja Vertreter einer vielleicht relativ steilen These, weil ich Medienangebote für Kinder immer ganz gerne als Innovationstreiber betrachte. Ich bin im Zuge der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal auf ein viel schöneres Zitat gestoßen von der Filmregisseurin und Produzentin Baroness Beban Kidron, die Kinder als Kanarienvögel im Kohlebergwerk bezeichnet hat. Das finde ich auch ganz spannend. Also man kennt das vielleicht, ne? Kanarienvögel wurden früher auf dem Kohlebergwerk vorgeschickt, weil die empfindlicher darauf reagieren, wenn Sauerstoffmangel da Welten herrscht. Also finde ich irgendwie ein schönes Bild für technologiefreundliche und auch innovationszugewandte Haltung vielleicht. Mhm. Und da passt ja das Thema KI tatsächlich auch ganz gut rein, ne? Als eine der großen technologischen Innovationen. Also so gesehen naheliegend, dass man sich aus dem Bereich Kids-Content mit KI auch beschäftigt. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, teilst du diese These überhaupt, also was das Innovationspotenzial von Kindermedien angeht? Und wenn ja, welche Zukunft sagst du KI-generierten Kindermedien denn so voraus?
Also tendenziell stimme ich der These auf jeden Fall zu. Ich finde, das Erfrischende bei Kindern ist ja immer, dass die eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe sind, eine sehr ehrliche Zielgruppe, auch wenn es um Feedback geht. Aber gleichzeitig sind sie auch total unvoreingenommen, wenn sie sich was anschauen. Also Kinder gehen ja nicht mit der Haltung rein und sagen, oh, das ist jetzt mit KI gemacht, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut aussehen, sondern die setzen sich halt erstmal hin, schauen sich's an und dann bewerten sie das, was sie sehen, einfach ganz unvoreingenommen, egal jetzt mit welchem Tool es gemacht worden ist, je nachdem, wie sie es halt gerade finden. Deswegen finde ich das auf jeden Fall ein extrem wertvolles Feedback, was man von denen bekommt und wodurch dann auch meiner Meinung nach die Entwicklung enorm gepusht wird. Und ich glaube, für die Zukunft gesehen, dass KI einen großen Anteil im Animationsbereich haben wird, gerade wenn es darum geht, Backgrounds zu machen, Sachen zu visualisieren und ähnliches, dass da eine Riesenerleichterung geben wird und wir dadurch auch mehr oder aufwendigere Animationsprojekte umsetzen können. Und auch im Realfilmbereich testen wir gerade ganz viel, zum Beispiel so Sachen wie Hintergründe austauschen oder SchauspielerInnen sich in Figuren verwandeln zu lassen. Und da ist auch meine große Hoffnung, dass wir da dann auch ein bisschen magischere Geschichten erzählen können, ein bisschen fantastischere Sachen erzählen können, die sonst einfach zu aufwendig gewesen wären, auch im Kinderbereich. Mhm.
Wird denn dann das elementarische filmische Handwerkszeug der Zukunft einfach nur noch daran liegen, gute Prompts zu schreiben? Oder was passiert mit der Branche dann so in den nächsten Jahren, wenn diese Entwicklung so weitergeht?
Also Prompts schreiben ist ja nur ein kleiner Teil, sage ich mal, von der KI-Arbeit. Ich glaube auf jeden Fall, alles, was wir bisher als FilmemacherInnen gelernt haben, ist super wertvoll. Denn gerade das Storytelling und dieses Geschichtenerzählen, worum es uns ja allen geht, das ist ja was, was man weiterhin können muss, wo man weiterhin drüber schauen muss und was nicht einfach ein Prompt ersetzt. Und da haben wir als FilmemacherInnen auch einen riesen Vorsprung gegenüber, sage ich mal, den Tech-Nerds, die sich jetzt in KI reinfuchsen und da ganz gerne Bilder machen, weil die machen vielleicht einerseits ganz coole Bilder, die haben aber nie gelernt, dieses Storytelling umzusetzen. Und für uns ist es tatsächlich einfacher, als FilmemacherInnen KI zu lernen, als für die KI-Leute Filme machen zu lernen. Von dem her haben wir da einen super großen Vorsprung und alles Wissen auch, was den Schnitt angeht und die ganzen visuellen Elemente, die man bisher gelernt hat, ist super hilfreich, jetzt zu wissen, damit man das auch so anwenden kann.
Mhm. Ja, interessante Verdrehung, die du da gerade nochmal auffasst. Oder interessanter Perspektivwechsel. So. Ja, ja, das stimmt. Ja, schön. Ich bin auf ein Zitat noch von Simon Staffans, wenn ich das richtig sage, gestoßen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Kollege von dir aus Finnland. Die haben sich auch schon mal einmal mit KI und Kindermedien so ein bisschen beschäftigt. Der hat gesagt in einem Interview, ich glaube, dass die Fantasiewelt und die Vorstellungskraft von Kindern alles übertrifft, was KI hervorbringen kann. Es sei denn, man gibt sich sehr viel Mühe mit der KI. Das fand ich eine interessante Eingrenzung und dachte, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für unser Gespräch heute, weil ich habe so den Eindruck, dass du dir und ihr euch bei Storybook Studios durchaus Mühe gebt, mit KI in diesem Bereich zu arbeiten und bin mal sehr gespannt, wie sich das wirklich weiterentwickeln wird. Ich danke dir aber für den Moment einfach erstmal, dass du so freiherzig davon erzählt hast und uns so ein bisschen Einblick in deine und eure Arbeit gegeben hast. Vielen Dank, Isabel.
Ja, vielen Dank dir, Thomas.
Ich würde mal sagen, ich beobachte das mal weiter sehr aufmerksam und spätestens, wenn die erste Staffel erschienen ist, dann müssen wir beide nochmal neu sprechen und gucken, wie dieser Prozess bis dahin verlaufen ist. Einverstanden?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich komme sehr gerne wieder.
Schön. Dann herzlichen Dank für heute und alles Gute dir. Mach's gut, Isabel. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.